Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Georg Ehring am Mikrofon noch einmal herzlich willkommen. Manchmal riecht es in der Wohnung etwas streng, zum Beispiel nach dem Aufbau eines neuen Schranks. Irgendwie stinkt es nach Chemie und empfindlichere Naturen bekommen dann vielleicht auch Kopfschmerzen oder andere Beschwerden. Viel lüften, das hilft in der ersten Zeit, doch dann sind die Ausdünstungen vielleicht vorbei und alles ist wieder gut. Und das war jetzt der harmlose Fall, es gibt aber noch viel schlimmere. Es kommt sogar vor, dass eine Wohnung durch giftige oder ungesunde Stoffe komplett unbrauchbar geworden ist. Unter Umständen sind empfindlichere Menschen dann sogar im Vorteil, denn sie merken eher, was nicht stimmt. Gesunde Umgebung in vier Wänden, Wohngifte vermeiden, das ist das Thema dieser Sendung. Gerade in Zeiten, in denen man häufiger zu Hause ist als sonst, ist es wichtig, dass die Umgebung gesund ist und dass man sich dort auch wohlfühlen kann. Und deswegen machen wir die gesunde Wohnumgebung gerade heute zum Thema. Wenn Sie eigene Erfahrungen mit dem Bereich haben oder Fragen loswerden wollen, dann sind Sie hier richtig. Wählen Sie für Ihren in ganz Europa kostenlosen Telefonanruf die Nummer 00800 44 64 44 64 oder schicken Sie uns eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Unser Telefonteam freut sich auf Sie und vielleicht kommen Sie dann auch in der Sendung vor, wenn wir Sie zurückrufen. Drei Experten beschäftigen sich aus ganz unterschiedlicher Perspektive mit dem Thema und sie sind uns jetzt zugeschaltet. Professor Heinz-Jörn Moriske leitet beim Umweltbundesamt die Beratungsstelle Umwelthygiene und wir erreichen ihn im Homeoffice. Erst einmal einen guten Tag.
Guten Morgen ins Studio, guten Morgen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Herr Moriske, welcher Schadstoff in der Wohnung macht denn die meisten Probleme? Lässt sich da einer rausgreifen, der schlimmer ist als alles andere?
Also Sie hatten ja schon diese Regale erwähnt, die man kauft. Da geht es dann um Formaldehyd, was aus den Regalen ausgasen kann. Das ist auch heute immer noch ein Thema, obwohl bei Weitem nicht mehr so relevant, vielleicht wie in den 70er, 80er und 90er Jahren. Ja, wir haben heute an Schadstoffen vor allen Dingen Reizstoffe, die sogenannten flüchtigen organischen Verbindungen. Das ist eine Gruppe von Verbindungen, die zum Beispiel in Lösemitteln, in Klebern, in Teppichböden oder Ähnlichem drin sitzen. Und wir haben natürlich auch vor allem biologische Probleme mit Schimmelpilzen und Bakterien.
In Rosenheim begrüße ich Winfried Schneider, Geschäftsführer des Instituts für Baubiologie. Auch Ihnen einen guten Tag.
Ja, guten Morgen, Winfried Schneider.
Herr Schneider, was ist Baubiologie?
Ja, Baubiologie ist die Lehre von den ganzheitlichen Beziehungen, Entschuldigung, habe gerade einen kleinen Frosch im Hals, also die Beziehungen zwischen den Menschen und ihrer gebauten Umwelt. Und letztendlich geht es bei uns um das Thema, das heute in dieser Sendung eben auch angesprochen wird, um Schadstoffe, um gesundes Bauen und Wohnen und aber auch um nachhaltiges Bauen und Wohnen.
Und in Hamburg ist uns Tristan Jorde zugeschaltet. Er arbeitet bei der Verbraucherzentrale dort. Guten Tag, Herr Jorde.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich.
Herr Jorde, welche Schadstoffprobleme haben denn die Ratsuchenden bei Ihnen vor allem?
Ja, da kommt eine bunte Palette bei uns an im Beratungstelefon. Das ist manchmal Asbest, manchmal ist es Schimmel, manchmal sind es ganz unbestimmte Dinge wie irgendwelche Düfte, Gerüche. Die Verbraucherinnen und Verbraucher haben dann Beschwerden, Augenbrennen oder irgendwelche Hautreaktionen. Also es kommt so quer durch den Gemüsegarten sehr viel da bei uns herein.
Beginnen wir mit einem Beispielfall. Manche Menschen reagieren besonders empfindlich auf eine Vielzahl von chemischen Stoffen und sie haben dann Probleme, sich zum Beispiel in fremden Wohnungen oder auch in Geschäften aufzuhalten. Das eigene Zuhause einzurichten ist dann natürlich eine besonders heikle Aufgabe, aber es lohnt sich, wenn die Wohnung dadurch ein angenehmer Aufenthaltsort wird. Anke Petermann hat eine Frau besucht, die an multipler Chemikalienunverträglichkeit leidet.
So, mal gucken, ob ich den gut greifen kann.
Die opulente Sitzfläche des Sessels über die enge Holztreppe des kleinen Fachwerkhauses ins Wohnzimmer eine Etage höher zu wuchten, nicht ohne. Die Rückenlehne ist schon oben. Gisela Kirstein steckt sie mit der Sitzfläche zusammen, lässt sich ins Polster sinken, strahlt.
Das ist für mich ein Glücksfall, womöglich zumindest, weil das ein gebrauchter, älterer Sessel ist. Und ich gebrauchte ältere Sessel eben womöglich vertrage. Jetzt kommt dann die spannende Ausprobierphase.
Wie lange die dauert?
Das kommt auf den Grad der Chemikalien an. Wenn viele Chemikalien drin sind, dann merke ich das innerhalb von Minuten. Dann fängt meine ganze Haut an zu jucken und zu brennen. Man stelle sich vor, man setzt sich in ein Brennnesselbeet. Und das hält man einfach nicht aus.
Fühlt sie sich dagegen nach 2-3 Tagen immer noch gut, ist klar, das Polstermöbel kann bleiben. Ob Bezug und Füllung aus Synthetik oder Naturmaterialien bestehen, spielt dabei keine Rolle. Gisela Kirstein reagiert hochgradig sensibel auf die Chemikalien, mit denen Stoffe behandelt sind.
Also das kann tatsächlich auch das Mittel an der Baumwolle sein, also Pestizide an der Baumwolle beim Anbau oder die Flammschutzmittel, die in den Materialien verwendet werden.
Gegenüber einem Wollteppich, der mit Bioziden gegen Mottenbefall behandelt ist, könnte ein Synthetikteppich die bessere Wahl sein. Doch Teppiche sucht man in Kirsteins altem Fachwerkhaus vergeblich. In der Küche ließ die Journalistin beim Einzug Holzdielen verlegen, suchte in Baumärkten nach Öl oder Wachs. Fehlanzeige. Auch unter den Bioprodukten keines, das sie vertrug. So jedenfalls das Ergebnis von Experimenten zu Hause mit einem Testbrett.
Und ich habe tatsächlich Leinöl vom Alnatura genommen und damit den Boden eigenhändig eingepinselt.
Also Lebensmittelöl.
Lebensmittelöl, ganz genau.
Nach 5 Jahren zeigt sich allerdings, als Langzeitschutz ist das Leinöl aus dem Biomarkt wenig geeignet. Der Boden könnte wieder eine Ölung gebrauchen. Verkäufer in Möbelhäusern und Baumärkten reagieren oft verständnislos, wenn sie ihr Problem schildert, erlebt die an Chemikalienunverträglichkeit Erkrankte. Nur der Mitarbeiter eines kleinen privaten Baumarkts im Rheingau half ihr weiter.
Weil der sich dann wirklich drangehängt hat und bei den Herstellern die Inhaltsstoffe erfragt hat, von dem Kalkputz, von Brettern, von allem, was ich an Materialien hier verwendet habe in meinem Haus, und die gelöchert hat und gesagt hat, hier, ich habe eine Kundin, die muss das wissen, schmeißt mir die Produktblätter rüber, ich will genau wissen, was da drin ist.
Der Kalkputz hat sich jedenfalls als Glücksgriff erwiesen, überzieht die Wände mit feiner Struktur und schafft ein angenehmes Raumklima. Biozide gegen Schimmelbefall sind anders als in vielen Wandfarben nicht drin. In der Küche behielt die Mainzerin die 60er-Jahre-Stühle des Vorbesitzers. Der Küchentisch ist mehr als ein Jahrhundert alt. Als Vintage ohnehin der letzte Schrei. Im Wohnzimmer unbehandelte Holzmöbel. Mögen andere leiden unter Corona-bedingtem Daheimbleiben, Gisela Kirstein blüht auf.
Durch die ganzen absolut baubiologischen Materialien, die ich benutzt habe, ist das hier eine richtige Durchschnaufoase.
Fitter, wacher und klarer fühlt sich die Journalistin, seit sie weniger Außentermine wahrnimmt. Energie und Bewegungsdrang kehren zurück.
Also mein Haus ist wirklich meine Oase. Mir geht's richtig gut.
Ein Beitrag von Anke Petermann war das. An dieser Stelle noch einmal die Telefonnummer 00800 44 64 44 64. Unter dieser Nummer erreichen Sie uns, wenn Sie Fragen oder Anregungen zum Thema haben wollen. Oder schicken Sie uns eine Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie gern zurückgerufen werden möchten, schreiben Sie Ihre Rückrufnummer bitte dabei. Bleiben wir noch einen Moment bei dem Beitrag Multiple Sensibilität gegen Chemikalien. Herr Moriske, wie häufig kommt so etwas vor? Worauf ist das zurückzuführen?
Ja, dieses MCS-Syndrom, wie man das nennt, Multiple Chemical Sensitivity. Es gibt da auch noch eine andere Bezeichnung, speziell für Erkrankungen, die in Innenräumen auftreten, nennt sich Sick Building Syndrom, ist aber im Prinzip das Gleiche, dass also Bewohner oder Raumnutzer, Raumnutzerinnen, Raumnutzer, die sich in geschlossenen Gebäuden aufhalten, beim Aufenthalt von Gebäuden plötzlich Reizerscheinungen kriegen, Übelkeit, tränende Augen und so weiter. Und da man das Ganze nicht immer sofort einzelnen Komponenten zuordnen kann, ist es multibel. Und Syndrom ist es deswegen, weil die Symptome, die erscheinen, zunächst mal relativ unspezifisch sind. Ich sagte ja schon Reizerscheinung, tränende Augen, kratzender Hals oder ähnliches. Und das ist nicht immer einem Schadstoff alleine zuzuordnen. Das ist in oftmals auch einem Cocktail verschiedener Stoffe zuzuordnen. Ich hatte ja eingangs diese flüchtigen organischen Verbindungen erwähnt, also Stoffe aus Lösemitteln, Klebern. In dem Beispiel dieser Frau jetzt gerade geht es um eine andere Schadstoffgruppe, die nennen sich schwerflüchtige organische Verbindungen. Das sind Flammschutzmittel, Weichmacher zählen dazu, Biozide, Pestizide. Bei denen kommt erschwerend hinzu, die riechen sie oft gar nicht. Die gasen auch nicht so schnell aus wie andere Stoffe nach Renovierungsarbeiten. Und man nimmt die deswegen auch gar nicht so schnell wahr in der Wohnung, lüftet vielleicht nicht unbedingt sofort, weil es in der Wohnung riecht. Und diese Stoffe, die dann aus Möbeln oder Teppichböden oder anderen Produkten kommen können, die können dann auch über Jahre in die Wohnraumluft gelangen und wenn sie in der Summe eingeatmet werden, zu diesen unspezifischen Symptomen führen. Ihre Frage, wie häufig das vorkommt, da gibt es keine Statistiken drüber, aber es ist auch nicht immer klar, ob die Ursachen alleine in der Wohnung liegen. Das muss man durch ärztliche Anamnese und Analyse dann herausfinden.
Herr Schneider, Menschen mit solchen Problemen werden oft auch als Simulanten behandelt, nicht ernst genommen. Wie wird man da vorgehen?
Ja, das gibt es natürlich auch. Das wissen wir alle und ist auch für uns im Institut oft nicht leicht zu erkennen. Liegen da eher psychische Probleme vor oder eher halt körperliche Probleme? Aber natürlich sollte man jede Person ernst nehmen. Zu uns kommen oft Leute, die teilweise über Jahre von Arzt zu Arzt laufen, als Simulanten bezeichnet werden und vielleicht sogar schon beim Psychologen landen und schließlich dann auf die Baubiologie stoßen. Und letztendlich ist es dann, wie Herr Moriske schon gesagt hat, die Thematik ist komplex und man braucht halt dann wirklich ausgebildete Baubiologen und Chemiker und vielleicht auch Umweltärzte und so weiter, die versuchen, den vielfältigen Problemen auf den Grund zu gehen. Man müsste dann eigentlich in so eine Wohnung, in so ein Haus mal reingehen, Messungen vornehmen. Auch schauen, sind Schimmelpilze zum Beispiel auch im Spiel, welche Schadstoffe sind überhaupt im Spiel und versuchen dann Schadstoffe, die die Gesundheit der betroffenen Person belasten, einzugrenzen und möglichst weit zu reduzieren oder sogar gänzlich zu vermeiden.
Wenn ich Probleme mit der Gesundheit habe, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Es könnte an Einrichtungsgegenständen liegen, es könnte aber auch was anderes sein, zum Beispiel der Beginn einer chronischen Erkrankung. Woran merke ich das? Wie bestätige oder auch widerlege ich den Verdacht, Herr Jorde?
Ja, mit diesen Beschwerden kommen ja die Leute relativ oft zu uns, die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und da muss man natürlich genau das klären, was die Kollegen jetzt vorher schon angeführt haben. Es gibt das alles nebeneinander. Es gibt echte, klare Schadstoffbelastungen. Es gibt psychosomatische Rückkopplungen. Es gibt Überempfindlichkeiten und es gibt echt nur psychische Probleme. Das alles miteinander. Wir versuchen, das auseinander zu kriegen im Rahmen unserer Beratung, indem wir versuchen festzustellen, wie äußern sich denn diese Beschwerden da? Wo treten sie auf? Gibt es zum Beispiel einen Tagesgang? Gibt es eine Veränderung, wenn gelüftet wird oder nicht? Gibt es eine Veränderung, wenn ein anderer Raum aufgesucht wird? Ist es anders, wenn ich woanders zu Besuch bin? Wie verhält sich es im Schlaf gegenüber der Tagesqualität? Und so versuchen wir aus dieser unübersehbaren Vielfalt sozusagen von möglichen Einflussfaktoren nach und nach ein bisschen was rauszuschälen, wo dann die Verbraucherinnen und Verbraucher sich gezielter an genau die Menschen wenden können, die schon genannt wurden, an Baubiologinnen und Biologen, an Ärztinnen und Ärzte, die ihnen an möglicherweise auch analytische Chemikerinnen und Chemiker, die ihnen dann da gezielter weiterhelfen können. Aber es gilt zunächst einmal sozusagen diesen großen Dschungel ein bisschen zu lichten und versuchen, ein wenig mehr Klarheit reinzukriegen.
Das hört sich nicht nur kompliziert an, sondern auch teuer. Welche Kosten muss man denn da kalkulieren?
Ja, das Gute ist, dass jedenfalls wir bei der Umweltberatung in der Verbraucherzentrale unentgeltlich sind. Deshalb machen wir ja auch quasi nur das erste Clearing. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, wo in welche Richtung könnte denn das gehen, geben den Leuten Hinweise, was sie selber unmittelbar tun können. Wenn sie dann sozusagen ein manifestes Problem haben, das sich eingrenzen lässt, dann müssen sie sich klarerweise an die Expertinnen und Experten wenden. Und dann natürlich ist es, je nachdem, je genauer sie über ihr Problem Bescheid wissen, desto tendenziell günstiger wird dann auch die Analyse bei den Expertinnen und Experten. Das versuche ich auch den Verbraucherinnen und Verbrauchern immer nahe zu bringen, dass wenn sie selber schon im Vorhinein relativ viel rausfinden über ihr mögliches Problem, eben solche Dinge wie Zeitabhängigkeit oder Tag-Nacht oder anderer Raum oder alle diese Dinge oder Lüftungsabhängigkeit, dann können Sie sozusagen auch schon etwas gestärkter da hineingehen in die Frage der Analyse. Dann muss man sozusagen, dann sind das die normalen Tagsätze, die halt solche Experten verrechnen. Alles, was man selber beproben kann und woanders hingeben kann, ist dann natürlich günstiger, als wenn Sie sich da tatsächlich dann, bei komplexeren Fällen ist das notwendig, einen Experten einladen und der dann quasi das Haus oder die Wohnung begeht und versucht, da Schritt für Schritt rauszufinden, was Sache ist.
Mhm. Wir haben, darf ich das, ja, eine Ergänzung.
Das freundlicherweise noch ergänzen von unserer Seite, weil diese Frage natürlich auch an uns gern herangetragen wird. Wir empfehlen ja auch bei solchen unklaren Situationen erstmal ein Analysenlabor in die Wohnung kommen zu lassen, die untersuchen, um was geht es überhaupt. Und wie Herr Jorde schon sagte, das kann ein Cocktail verschiedener Stoffe sein von diesen flüchtigen Verbindungen. Beispielsweise gibt es 100 bis 200 alleine von dieser Stoffgruppe in der Wohnung. Und wenn Sie ein Labor beauftragen sollen, jetzt untersuchen Sie mal diesen ganzen 100, 200 Verbindungen, dann geht das schnell in die hunderte Euro. Wenn Sie mehrere Räume untersuchen, geht das schnell über 1000 Euro, was das kosten kann. Das ist aber nicht immer nötig. Wenn man beispielsweise, nehmen wir bei Ihr Eingangsbeispiel, man hat sich einen Schrank gekauft und dann sind die Probleme aufgetreten, da müssen Sie nicht 100 flüchtige Verbindungen untersuchen, sondern da ist der klassische Parameter Formaldehyd, vielleicht noch zwei, drei andere Stoffe heutzutage, die da in Frage kommen könnten. Und das weiß ein seriöses Untersuchungslabor auch. Deswegen betone ich auch Seriosität bei der Auswahl dieser Labors. Die werden von sich aus dann den Untersuchungsumfang schon eingrenzen, um den Verbraucherinnen und Verbrauchern dann nicht unnötige Kosten aufzubürden. Und wenn das Ergebnis da ist, dann kann man weitersehen und erst entscheiden, was zu tun ist hinterher.
Ja, herzlichen Dank dafür. Herr Böhmer hat uns schon angerufen mit einem. Ja, noch eine kurze Anmerkung noch von Herrn Schneider.
Bemerkung. Also ich finde den Hinweis vom Herrn Moriske sehr gut, weil es sind natürlich auch teilweise Leute unterwegs, die Betroffene dann regelrecht erschlagen mit ihrer Analyse und wie gesagt dann mit 100, 200 Schadstoffen konfrontieren. Das ist sehr gefährlich, weil doch Angst macht auch krank, sagen wir immer wieder. Und oft sind die Lösungen sehr einfach. Es ist ein bestimmter Schrank, das sieht eben ein Experte oft auch sehr schnell, was die Ursache ist. Ein bestimmter Teppich, raus damit und es ist vielleicht schon wieder gut oder zumindest erheblich besser. Gut lüften und wir raten dann immer, wenn es ums Geld geht, dass man muss immer auch schauen, wie viel finanzielle Mittel hat die betroffene Person und dann ist auch oft eine schrittweise Vorgehensweise sinnvoll. Also erstmal gut lüften, dann vielleicht einen bestimmten Schrank austauschen und ein Jahr später vielleicht mal einen Bodenaustausch oder einen Putzaustausch oder eine größere Maßnahme.
Ja, Herr Böhmer wartet in der Leitung. Er hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Böhmer, mit einem konkreten Problem.
Ja, hallo, guten Morgen, hier ist Böhmer. Dankeschön für den Rückruf. Und zwar geht es um eine, ja, wie soll ich sagen, unsere Wohnung. Ich wohne mit meinen Eltern zusammen wieder in unserem Haus, das aus den 60ern stammt und natürlich seinerzeit ein Holzhaus mit allen Mitteln des Herzens bedeckt wurden, mit Xyla Dekor, Hoch-PCB, die ganze Täfelung mit Lindan gestrichen, ölhaltig, lindanhaltig. Wir leben da schon immer drin, hatten natürlich auch die ein oder anderen Krankheiten. Das heißt, meine Schwester hatte Krebs, ich habe Prostatakrebs, mein Vater hat Prostatakrebs. In dem Haus lebte auch meine Großmutter noch bis vor Jahren, die ist 105 geworden, also genau andersrum, dass sie sehr alt geworden ist, ohne Krankheiten. Jetzt die Frage war, ob der Fläche dieses ganzen Hauses, können wir das nicht sanieren? Es gibt auch keine Zuschüsse vom Staat oder vom Land, da ist man praktisch für sich selber auf allein gestellt. Die Frage war für mich jetzt das Nachweisen im Körper, durch einen Bluttest und wer kann das machen? Und wer kann das auch auswerten? Also es kann ja nicht jeder Arzt drüber gucken und sagen, das ist das und das. Das war meine Frage konkret dazu. Also
ja, herzlichen Dank. Wer kann sie beantworten?
Ich kann da gerne was sagen zu. Also erstmal zum Problem an sich. Holzschutzmittel, typisches Thema der 60er, 70er Jahre, genauso wie bei Ihnen, Herr Böhmer, geschildert in dem Fall. Das muss übrigens, muss man deswegen nicht unbedingt aus solchen Häusern ausziehen. Erlauben Sie mir, dass ich das jetzt auch gleich vorweg nochmal sage. Das ist so ein typisches Problem, nämlich beispielsweise Dachgeschosse, nicht ausgebaute Dachgeschosse. Die Balken sind früher alle mit Pentachlorphenol, Lindan, in den neuen Bundesländern auch lange noch mit DDT behandelt worden als chemischen Moldschutz. Macht man heute nicht mehr. Kann Herr Schneider später noch was zu sagen, aber früher ist es der Fall gewesen. Und wenn Sie das wird erst dann zum Problem, wenn Sie die Dächer ausbauen wollen zu Wohnzwecken und dann werden die Hölzer aber verkleidet und da gibt es auch noch eine Dampfsperre und dann haben Sie in der Regel überhaupt keinen Eintrag von Holzschutzmittel in die Raumluft. Wenn man gerne solche Balken aber sichtbar lässt, wie das auch oft der Fall ist, dann könnten Sie eventuell das Problem auch in der Wohnung haben. Entschuldigung, wenn ich das nochmal vorwegschiebe, weil nicht jeder, der jetzt in alten Gebäuden lebt, jetzt Sorge und Angst haben soll, der muss da gleich ausziehen. Auf Ihre Frage hin, wenn Sie Sorge haben, Sie könnten an diesen Stoffen erkrankt sein, ja, das kann man, nennt sich HBM, Human Biomonitoring, da wird dann im Blut oder Urin werden Abbauprodukte untersucht. Das kann allerdings nicht jedes beliebige niedergelassene Büro und auch nicht jeder niedergelassene Arzt, sondern das sind dann Umweltanalysen, Umweltmedizinlabors. Da würde ich Ihnen empfehlen, beim örtlichen Gesundheitsamt mal anzufragen, wer dort das nächstliegende Umweltmedizinlabor ist. Und die können dann solche Untersuchungen durchführen. Und daran kann man dann auch ermitteln, ob sie überhaupt korporal, also im Körper mit solchen Stoffen belastet wurden oder ob das nur bitte in Anführungsstrichen zu setzen, in der Umgebungsluft auftrat oder im Staub.
Wir reden über eine gesunde Umgebung in vier Wänden und darüber, wie man Wohngifte vermeidet bzw. wieder los wird. Wir reden darüber mit Tristan Jorde von der Verbraucherzentrale Hamburg, mit Winfried Schneider vom Institut für Baubiologie in Rosenheim und mit Heinz-Jörn Moriske vom Umweltbundesamt in Dessau. Und wir reden gerne mit Ihnen, wenn Sie möchten, rufen Sie uns an unter der in ganz Europa kostenlosen Telefonnummer 00800 44 64 44 64. Schicken Sie uns eine Mail, die Adresse ist marktplatz@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie zurückgerufen werden möchten und Ihr Anliegen direkt in der Sendung vortragen möchten, dann schreiben Sie eine Rückrufnummer dazu, dann können wir Sie auch anrufen. Vor den Nachrichten war die Frage übergeblieben, wie schützt man heute Holz, Herr Schneider vom Institut für Baubiologie?
Ja, beantworte ich gerne. Also ich würde gerne noch zu den Worten vom Herrn Moriske ergänzen, dass man auch mit Holzschutzmitteln oder Häuser, die von Holzschutzmitteln betroffen sind, schon sanieren kann, wenn der Aufwand oft auch nicht unerheblich ist. Man kann zum Beispiel Fugendauerelastisch behandeln oder mit Sperrlacken arbeiten, mit Dampfsperren arbeiten. Und dann bekommt man die Belastung des Hausstaubs und so weiter mit schwerflüchtigen Lösemitteln meistens ganz gut in den Griff. Was kann man heute tun? Wir haben ja die DIN 4108, also für Holzschutz. Und entsprechend dieser DIN kann man heute weitgehend auf Holzschutzmittel verzichten und das sollte man auch tun. Also wir empfehlen, auf Holzschutz gänzlich zu verzichten, weil letztendlich bedeuten Holzschutzmittel Pestizideinsatz. Und Pestizide töten nicht nur Insekten oder Schimmel ab und so weiter, sondern sind eben auch eine gesundheitliche Belastung für den Menschen. Und man kann durchaus so bauen und ausführen, ohne solche Holzschutzmittel zu verwenden.
Frau Sauer hat uns angerufen. Guten Tag, Frau Sauer.
Ja, hallo, mein Name ist Sauer und ich wohne in Tübingen und habe mir da eine Wohnung gekauft. Und dann hat sich kurz nach dem Kauf festgestellt, dass sich Fliesen im Bad gelöst haben und da kam dann Schimmel heraus. Und ich hatte dann mehrere Handwerker da und jeder hat sich anders dazu geäußert, was ich jetzt machen soll mit dem Schimmel. Und es ging von Bad-Komplett-Sanierung und alles aufreißen, alle Fliesen wegmachen, bis einfach hinten diese eine Reihe ersetzen, das Holz irgendwie anders austauschen. Und da war auch die Rede von der DIN-Norm, dass es die seit 20 Jahren gibt und dass es einfach, was von einem Handwerker gemacht wird in Eigenleistung und schwarz wahrscheinlich, dass die sich nicht an diese Vorgaben gehalten haben. Und dann haben sich mir halt auch Fragen gestellt wegen Schadensersatz und Rückabwicklung der Wohnungen. Und ich habe bis jetzt immer noch niemanden gefunden, der mir das machen will zu einem Preis, der für mich akzeptabel ist. Also es geht einfach um den Schimmel im Bad, wie gefährlich das ist und da würde ich gerne Experten dazu fragen.
Herr Jorde, solche Fragen haben Sie wahrscheinlich häufiger.
Ja, das ist ein Klassiker, kommt ganz oft bei uns an. Also die zentrale Frage bei Schimmel ist grundsätzlich immer die Frage der Temperatur und der Feuchtigkeit und der Belüftung in dem Raum. Darum geht es grundsätzlich. Ja? Das heißt, es geht darum, sicherzustellen, dass das Gleichgewicht aus Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftwechsel so eingestellt ist, dass sich möglichst wenig Feuchtigkeit irgendwo absondern kann. Aus der Feuchtigkeit erst gibt sich sekundär dann der Schimmelschaden. Ja? Jetzt haben Sie jetzt Quellen dieser Feuchtigkeit natürlich in einem Badezimmer, klarerweise haben Sie viel, da haben Sie natürlich die Dusche oder die Wasserhähne, das Waschbecken, alles dieses. Es kann aber auch die mangelnde Belüftung sein, es kann auch sein, dass Sie irgendwo eine undichte Leitung haben und in der Wand Feuchtigkeit haben. Also alle diese Dinge sozusagen sind primär zu klären, was ist denn die Feuchtigkeitsquelle, warum haben Sie denn überhaupt Schimmel? Da empfehlen wir ganz banal zu Beginn einfach Thermometer und Hygrometer aufzustellen, selber mal festzustellen, was tut sich da? Verändert sich das, wenn es lüftet oder wenn es nicht lüftet? Wenn Sie gebadet haben, wenn Sie geduscht haben, alles das, um mal drauf zu kommen, was ist denn die Quelle? Danach, dann im zweiten Schritt, muss man eben die Frage stellen, ist es ein Lüftungsproblem? Brauchen Sie dann bessere Lüftung in dem Raum? Oder ist irgendetwas in die Bauteile eingedrungen, in die Wände eingedrungen, in den Boden eingedrungen? Und dort müssen Sie dann trockenlegen. Dann wird es tatsächlich aufwendig und teuer, müssen Sie Mauern trocken legen und ähnliche Dinge, dann wird es tatsächlich aufwendig. Oftmals aber, und das möchte ich schon dazu sagen, ganz oft ist es noch vorgelagert, nämlich ein tatsächlich reines Belüftungsproblem. Und wenn Sie dann ein Badezimmer haben, das vielleicht an eine Außenwand grenzt, wo Sie vielleicht einen ausgekühlten Bauteil haben, dann haben Sie da den Klassiker einer Kondensatfalle. Das heißt, es bildet sich dort Feuchtigkeit, die auch unter Umständen hinter Verkleidungen sich sammeln kann. Und dort sind Sie dann beim Schimmel sozusagen dran. Wenn man das geklärt hat, dann kann man zu den nächsten. Die teuersten Varianten, das, was Sie dann am schlimmsten betreffen würde, wäre eben eine gründliche Durchfeuchtung der Bauteile, aus welchem Grund auch immer. Da ist es tatsächlich, das geht dann nicht billig zu lösen. Vor allem, das muss man auch warnen, es wird dann oft einem auch noch irgendwelche Chemikalien verkauft, die dann sagen, wischen Sie da drüber und dann ist der Schimmel weg. Okay. Das ist völliger Unfug, weil dann beheben Sie quasi den Schimmel oberflächlich. Ja. Aber haben nicht die Quelle sozusagen angetastet lassen.
Und kann man diese Schimmelpilze auch im Blut nachweisen? Also, dass man da auch einfach mal körperlich gucken könnte, ist da was im Körper? Oder
nein, das ist also das Hauptproblem der Schimmelbelastung für den Menschen sind die Sporen, die sie einatmen. Das ist ein Atmungsproblem hauptsächlich. Ja. Das heißt, es ist nicht gesund, sich dauerhaft in solchen Räumen mit einer erhöhten Pilzkonzentration aufzuhalten. Das ist im Wesentlichen ein Problem für den respiratorischen Trakt, also Atmung. Und dann im Blut finden Sie diesbezüglich gar nichts.
Okay. Ja. Ja, herzlichen Dank dafür.
Ja, gerne. Vielen Dank Ihnen.
Und es gab noch Ergänzungen von Herrn Moriske und von Herrn Schneider, glaube ich.
Ja, ich will es nur kurz machen, weil Herr Jorde hat ja schon vieles gesagt. Ich denke, das wird ein typisches Mischproblem sein. Badezimmer muss man immer natürlich auf das A und O lüften, direkt nach dem Duschen und Baden achten. Aber man hat im Badezimmer eben auch oft bauliche Probleme. Die Fugen zwischen den Fliesen, Sie hatten ja gesagt, die Zuhörerin, dass das nach Abnehmen der Fliesen darunter verschimmelt war. Und die Fugen zwischen den Fliesen sind entgegen geläufiger Meinung nicht wasserdicht und insbesondere da auch, wo die Armaturen aus der Wand rauskommen, da spritzt man schnell mal Wasser dahinter und ähnliches. Und dann reichert sich natürlich Feuchte hinter der Fliesenfassade an. Und deswegen ist es in der Tat, wie Herr Jorde schon sagt, nicht untypisch, eher sogar ein richtig typisches Problem. Und er hat auch die Probleme geschildert, wenn die Fliesen an der kalten Außenwand sind, dann kann die Feuchte, die eingedrungen war, dahinter auch nicht wieder abtrocknen. Die bleibt dahinter. Die Wände sind sowieso kalt von der Oberflächentemperatur her. Und dann hat man dieses typische Sammelsurium an Problemen, die zu dem Schimmelbefall führen. Sie kriegen das aber wieder hin. Also das will ich vielleicht noch, wird vielleicht als Überleitung zu Herrn Schneider, das ist ja unser Bauexperte, der Architekt. Man kann auch natürlich solche schimmelbefallenen Bäder sanieren. Das ist kein Thema. Das kriegt man hin. Bitte aber nicht mit Schimmel-Ex-Produkten oder ähnliches, was man nur darüber sprüht. Das ist keine Sanierung.
Was ist denn dann eine Sanierung, Herr Schneider?
Ja, im Prinzip wurde ja alles schon gesagt, aber vielleicht muss man das eine oder andere noch ein bisschen deutlicher darstellen. Also Schimmel ist immer komplex und es kommt vieles zusammen, falsches Lüften, falsches Heizen, Bauschäden, Tauwasser und so weiter. Und da muss man sich eben auch ein bisschen auskennen. Also vielleicht für viele, die jetzt da zuhören, zur Beruhigung. Oft kann man schon durch verändertes Lüftungsverhalten, durch verändertes Heizverhalten, ja, vielleicht auch ein bisschen weniger baden oder duschen und die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer prüfen, die Problematik in den Griff bekommen. Aber wenn natürlich ein Bauschaden da ist oder massiv Tauwasser auftritt durch schlechte Wärmedämmung und so weiter, dann sind auch bauliche Maßnahmen nötig. Und wichtig ist einfach, dass Oberflächentemperatur auf der Innenseite vom Bad erreicht wird, wo kein Tauwasser mehr entsteht. Und das geht eben nur durch entsprechendes Heizen erst einmal. Man sollte Bäder auch nicht mitheizen über andere warme Räume, sondern immer separat heizen zum Beispiel. Und manchmal muss man eben auch Wärme dämmen oder andere Fenster einbauen.
Ja. Danke dafür. Ein kleiner Sprung zu einem anderen Thema. Sie erinnern sich an Frau Kirstein, die gerade in dem Einspielbeitrag am Anfang der Sendung zu Wort gekommen ist. Und sie hat noch eine Vermutung für den Kauf von Möbeln, welche besser sind und welche schlechter. Und da möchte sie auch gerne ihre Meinung zu wissen.
Handwerklich von Hand hergestellte Möbel, das gilt für Regale und Tische genauso wie für Sofas, sind oft das Mittel der Wahl in meinem Fall, weil da Menschen arbeiten, die ein hohes Bewusstsein für Qualität haben. Die haben dann oft auch ein Bewusstsein dafür, dass Chemikalien eben eigentlich in Möbeln nichts oder so gut wie nichts zu suchen haben. Und die versuchen das zu vermeiden.
Ist das eine gute Faustregel? Handwerkliche Arbeit besser als Fabrikarbeit bei Möbeln?
Na ja, da würde ich gerne dazu was sagen, weil ich ja auch Schreiner bin. Also nicht nur Architekt, sondern auch Schreiner und natürlich immer die Fahne hochhalte für das Handwerk. Ist auch sehr schön der Einwand, dass ja da Menschen dahinter stehen, die mit Liebe dran arbeiten und so weiter. Zum Schimmel wollte ich noch ganz kurz sagen, wir haben hier so ein Merkblatt, wenn es jemand haben möchte, kann er das gerne bei uns anfordern. Aber jetzt zurück zu den handwerklichen Möbeln. Also ein Handwerker kann natürlich letztendlich mit allen Materialien arbeiten, auch mit schlechten, in Anführungsstrichen, sage ich mal. Aber Handwerker, die mit Naturmaterialien arbeiten und also mit Vollholz zum Beispiel, da kann man in der Regel nicht viel falsch machen. Ja? Und im Übrigen sind oft Möbel von Handwerkern, speziell bei Küchen stellen wir das oft fest, gar nicht so viel teurer wie Möbel ähnlicher oder gleicher Qualität aus dem üblichen Möbelhandel. Einfach weil der Handwerker in der Regel einen Direktauftrag bekommt und der Möbelhandel natürlich viel Werbung machen muss, Lagerhaltung, Transport hin und her und da natürlich einen Haufen Kosten mit transportiert werden müssen, die dann letztendlich auch bezahlt werden müssen.
Ich muss da ein bisschen Wasser in den Wein gießen, wenn Sie erlauben.
Ja, gerne.
Jetzt kommen wir nämlich in ein kompliziertes Problem. Natürlich ist es grundsätzlich immer besser, wenn man naturbelassen baut, auch naturbelassenes Inventar, Möbel und alles einsetzt. Ich will jetzt auch gar nicht auf gute und schlechte Handwerker eingehen. Ich will auf ein ganz anderes Thema eingehen. Es gibt inzwischen Personen, die in Gebäuden, die baubiologisch, nach baubiologischen Kriterien bewusst errichtet worden sind, dennoch krank werden. Warum? Weil die zum Beispiel eine Allergie gegenüber Terpenen, das sind Stoffe, die im Harz von Naturhölzern sitzen, insbesondere in Kiefern, Pinien, Fichten, die klassischen Hölzer, aus denen bei uns ja immer noch massiv Hölzer, massiv Möbel und ähnliches gebaut werden. Und die enthalten solche Stoffe. Und das Problem ist, dass Leute, die bereits ein allergisierendes Potenzial besitzen, wenn sie sich einer Raumluft aussetzen, die solche Terpene, also wie gesagt, Stoffe aus diesem Harz der Hölzer in die Raumluft abgeben, dann wird deren Allergie zusätzlich noch erhöht und zwar recht deutlich. Und die werden dann auch krank in solchen Gebäuden. Also lange Rede, kurzer Sinn. Man muss baubiologisch auch gucken. Leinöl ist auch nicht immer das Mittel der Wahl. Terpentinöl oder ähnliches sind alles so eine Produkte, die nämlich auch Terpene enthalten können, dass durchaus auch naturbelassene und natürliche Produkte im Einzelfall Emissionen, also Stoffe in die Umgebung abgeben können, in die Raumluft. Und bei Gesunden machen die überhaupt nichts. Aber bei Personen, die vorsensibilisiert sind, kann das durchaus die gesundheitlichen Probleme verstärken.
Mhm. Ja, wenn ich da gleich noch was dazu sagen
darf. Ganz kurz noch von Herrn Jorde. Und dann würde ich
auch. Natürlich ist es grundsätzlich wertvoll, wenn Sie sich das leisten können, dass Sie da zum Schreiner Ihrer Wahl gehen, mit dem reden, welche Materialien eingesetzt werden und dann sozusagen da vielleicht auch noch mit Blauem Engel ausgezeichnete Lacke drüber oder Öle oder Lasuren oder so etwas drüber tun. Das ist der Idealfall, hat nur einen enormen Haken, nämlich es ist enorm teuer. Ja, das heißt, wir müssen auch darauf achten, dass wir da nicht nur Tipps geben in Richtung von Nischenmärkten, Menschen, die da sozusagen beliebig das Portemonnaie öffnen können und sagen können, das leiste ich mir. Ja. Aber ein zweiter Hinweis, der vielleicht gar nicht so schlecht ist und wo man nicht so teuer wegkommt, ist, dass man halt statt mal das Schnellregal aus dem Großmöbelkaufhaus aus Schweden holt, das unter Umständen da mehr ausdünstet, vielleicht sich einmal umschaut auf einem Flohmarkt oder in einem Antiquitätenladen und dann sozusagen hier Second-Hand-Möbel kauft, dann haben Sie zwar nicht die Garantie, dass die schadstofffrei sind, aber zumindest die Dinge, die leicht flüchtig sind, die sind dann meistens schon abgedampft und sind da nicht mehr drinnen. Das heißt, auch hier nützt die lange Nutzung von Möbelstücken auch indirekt der Gesundheit und ist dann nicht ganz so teuer wie das individuell gefertigte Stück vom Handwerker Ihres Vertrauens.
Ja, ein wichtiger Tipp. Ich würde gerne hier einen Schnitt machen und Frau Nothelfer zu Wort kommen lassen. Die wartet nämlich schon eine ganze Zeit lang in der Leitung. Guten Tag, Frau Nothelfer.
Ja, guten Tag, Nothelfer
Beate.
Was ist
Ihr Anliegen?
Ich würde gerne einen Erfahrungsbericht vielleicht mit einbringen. Wir haben 2014 gebaut und haben ein ganz tolles Team zur Seite gestellt bekommen. Wir haben uns lang mit dem Thema auseinandergesetzt, was Wohnen, Gesundheit einfach betrifft. Und haben mit Freiburg Sentinel House, nennt sich das, Sentinel House Institut zusammengearbeitet und haben da wirklich ein tolles Team gehabt, die sich mit Raumgesundheit, Wohngesundheit gut auskennen. Da waren Handwerker einfach mit im Team, die ausgebildet sind, wo wirklich sich auch mit dem Thema auskennen. Es ist eine ganzheitliche Sicht, das heißt nicht dogmatisch nur jetzt Öko oder nur jetzt in die eine oder andere Richtung, sondern wirklich dieses Zusammenspiel von vielen Dingen, die Baumaterialien, sowohl die Kleber als auch die Ausdünstungen und so weiter, werden da berücksichtigt. Es wird auch Schulungen werden angeboten. Also wir kommen aus Bühl und in Bühl haben wir das dann wirklich auch unseren Handwerkern gesagt, die sind zertifiziert worden dann auch, weil sie die Schulung belegt haben. Weil wir das sehr sinnvoll betrachten, dass die Leute einfach sensibilisiert werden, weil es doch sehr viele Allergiker und so gibt. Also es haben auch drei Kinder und eine Zahnarztpraxis. Und von dem her wissen wir haben auch eine gewisse Verantwortung den Kindern gegenüber oder auch den Mitarbeitern, dass es halt wirklich auch eine gesunde Raumluft gibt und haben da ganz tolle Erfahrungen gemacht.
Ja,
also am Ende des Bauens wird praktisch dann auch eine Messung vorgenommen und die Raumluft wird einfach nochmal gemessen, ob das wirklich auch so tatsächlich eben den Tatsachen einfach auch entspricht. Genau.
Ja, herzlichen Dank für den Erfahrungsbericht. Das bringt mich zu einer Anschlussfrage. Es gibt ja auch Siegel, die Schadstofffreiheit oder Gesundheit versprechen. Was ist da zu nennen? Vielleicht als erstes Herr Muriske.
Ja, wenn Sie mit uns anfangen, dann will ich natürlich auch unser hauseigenes Siegel zuerst nennen, den Blauen Engel. Der ist ja schon erwähnt worden. Das ist das Verbraucherzeichen sozusagen. Blauer Engel bedeutet ja, dass ein Produkt im Vergleich zu anderen Produkten weniger gesundheitsgefährdend und weniger umweltgefährdend ist. Das zunächst mal zur Erklärung. Und Blauen Engel gibt es für zig Produkte, technische Produkte, Fernseher, Toaster, Waschmaschinen, was weiß ich. Aber natürlich auch für Farben, Bauprodukte ganz wichtig, weil die oft eine Quelle für den Eintrag von Schadstoffen in Gebäuden, in Wohnungen sind und natürlich auch für Möbel, Teppichböden und ähnliches. Das sollte man in jedem Fall beachten. Dann gibt es auch von privaten Institutionen wie Nature Plus und von Teppich, Forschungsinstitut, GISCode und ähnliche selbstverliehene Label, die sind dann nicht unbedingt so staatlich unabhängig immer in jeder Hinsicht, wie beispielsweise jetzt dieser erwähnte Blaue Engel. Muss aber nicht heißen, dass man deswegen solche Produktprüfungen, die auch privat vorgenommen sind, nicht von vornherein verteufelt, sondern das kann durchaus auch sinnvoll sein, um die Spreu vom Weizen dort zu trennen. Man muss das im Einzelfall sich anschauen. Und bei Bauprodukten, vielleicht noch erwähnt, gibt es seit einiger Zeit ja auch über den Ausschuss für gesundheitliche Bewertung von Bauprodukten, AGBB, deren Geschäftsstelle ja auch bei uns im UBA ist, auch ohnehin bei der Zulassung bestimmter Bauprodukte schon die Notwendigkeit, dass die auf Emissionen hin untersucht werden.
Herr Schneider, gibt es von der Baubiologie auch Siegel?
Ja, letztendlich gibt es ganz viele Siegel. Ich glaube, es gibt mehrere Dutzend davon. Und da ist es wieder mal so, dass man als Laie da ein bisschen verloren ist, weil letztendlich muss man schon wissen, was jeder Siegel verspricht und wie genau jeder Siegel, wie genau die Arbeit dahinter gemacht wird und so weiter. Und es gibt natürlich bessere Siegel und weniger gute Siegel, teilweise ergänzen sie sich auch. Also letztendlich, wenn wir Produkte bewerten, dann schauen wir uns die Informationen von einigen Siegeln an, aber ergänzen dann auch zum Beispiel die technischen Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter, Volldeklarationen, chemische Analysen, die man zum Teil von den Firmen bekommt. Und wenn alle Stricke reißen, was durchaus häufiger der Fall ist, dann lassen wir Baustoffe und Oberflächenbehandlungsmittel und so weiter selber im Labor nochmal nachprüfen.
Mhm. Herr Jorde, an Sie noch ganz kurz die Frage, gibt es auch unseriöse Siegel?
Es gibt jede Menge unseriöse Siegel, auch das ist dauernd in unserer Beratungspraxis drinnen. Leider Gottes sozusagen jeder Hersteller mittlerweile neigt dazu, sein eigenes Label oder Siegel rauszubringen. Da ist es sehr, sehr schwierig, den Überblick zu behalten. Ein ganz guter Tipp ist da immer auch Stiftung Warentest oder Ökotest, aber von den Siegeln generell, wie schon erwähnt, kann man den Blauen Engel sehr gut empfehlen, weil das sozusagen das, was am Markt befindliche, bestmögliche, technisch bestmögliche gerade ist. Ansonsten eben diese Vergleichswerke anschauen oder auch eben bei den Verbraucherzentralen anrufen. Das ist tatsächlich unüberblickbar. Einen kleinen Hinweis gibt es noch, je aufdringlicher das Label mit bunten Blümchen, Bäumchen und Grünen und Wolken und sonst was daherkommt, desto eher kann man den Verdacht hegen, dass es hier um Marketing geht und nicht um Inhalte.
Vor den Nachrichten würde ich gerne noch Frau Bürger zu Wort kommen lassen. Guten Tag, Frau Bürger.
Guten Tag. Ich werde mich kurz fassen. Ganz kleinen Augenblick. Uns ist Folgendes passiert. Wir hatten ein altes Bauernhaus gekauft mit sehr kleinen Fenstern und wir lieben halt Farbe und haben eine Dispersionsfarbe mit dem Blauen Engel gekauft. Eine Latexfarbe haben gestrichen und die hat sehr komisch gerochen. Dann zur Weihnachtszeit haben wir uns 3 Stumpenkerzen gekauft, die fast
und
nicht
geplatzt. Und dann haben sie schwarze Färbung gekriegt. Entschuldigung, wenn ich das so unterbreche.
Und dann kam diese Attacke. Ich kann Ihnen sagen, sowas habe ich noch nicht erlebt. Also ein Räucherofen ist nichts dagegen. Woher kommt das?
Ja, danke für die Frage und Herr Moriske kann sie auch schon beantworten vom Umweltbundesamt.
Ja, das muss ich ja sputen vor den Nachrichten. Das ist sowieso ein komplexes Problem, dass man da eine halbe Stunde allein drüber redet. In Ihrem Fall sind mehrere Gründe zusammengekommen. Einmal die rußenden Kerzen, die alleine, aber nicht diese typischen schwarzen Belege, man nennt die auch Fogging-Belege, weil die sich so ein bisschen schmierig, fettig anfühlen und nicht eben wie klassischer Ruß, aber überall sich als schwarze Belege absetzen, als wenn da Schwelbrände in der Wohnung gewesen sind. Die Kerzen waren ein Bestandteil. Ein zweiter ganz wichtiger Hauptbestandteil war aber die Latexfarbe. Die hätten sie nicht verwenden dürfen, weil die Weichmacher enthält. Die Weichmacher werden imitiert. Die lagern sich am Staub in der Luft an, setzen sich dann als klebriger Film überall ab. Und wo die sich absetzen, das sind physikalische Gründe. Dieses sogenannte Phänomen schwarze Wohnung gibt es seit Mitte der 90er Jahre. Tritt immer auch auf nach Renovierung, nicht sofort, sondern mit Verzögerung, genauso wie Sie das geschildert haben. Und wenn ich das noch schaffe, kurz vor den Nachrichten, wie kriegen Sie das wieder weg? Ja, Sie müssen zunächst in jedem Fall die Latexfarbe dort entfernen, nicht überstreichen, die muss wieder runter. und auch nochmal eine Analyse machen lassen, ob weitere sogenannte Fogging-aktive Stoffe wie Weichmacher in der Luft sind. Und wenn die dann nicht mehr vorhanden sind, dann können Sie auch getrost mit Dispersionsfarben, die frei von solchen Stoffen sind, und zunächst mal ohne bitte Kerzen zu verwenden, die Wohnung wieder renovieren, und dann kriegen Sie das Problem wieder weg. Punkt. Ich hoffe, das war in Kurzform das, was man eigentlich in 10 Minuten hätte ausführlicher darstellen müssen. Ja. Wir können uns gerne noch mal Fragen dazu, wenn Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen zu diesem Thema speziell haben, wenden Sie sich einfach ans Umweltbundesamt. Mhm.
Noch einmal herzlich willkommen. In der Sendung Der Vormittag geht es heute um gesundes Wohnen und um Gifte, die man besser meiden sollte. Wir sprechen darüber mit Winfried Schneider vom Institut für Baubiologie und Nachhaltigkeit in Rosenheim, mit Tristan Jorde von der Verbraucherzentrale Hamburg und mit Heinz-Jörn Moriske vom Umweltbundesamt. Sie alle drei sind uns zugeschaltet, und vor den Nachrichten ist eine Frage übrig geblieben. Da ging es um Latexfarben, die den blauen Engel bekommen, also ein Umweltsiegel, obwohl zur Folge da eine schwarze Wohnung entstand und jede Menge Rußbildung sich an den Wänden ablagert. Herr Moriske, warum kann so eine Farbe dann trotzdem den blauen Engel bekommen?
Also zur Klarstellung, die Rußbildung kam nicht von der Latexfarbe, die kam in Kerzen. Aber die Latexfarbe kann den blauen Engel erhalten oder hat den erhalten, weil schlichtweg die fogging-aktiven Stoffe gar nicht untersucht wurden, sondern der blaue Engel wurde untersucht, die Farben werden untersucht standardmäßig, ob dort Stoffe emittiert werden, die gesundheitsgefährdend sind. Und diese fogging-aktiven Stoffe sind zum Glück in den Konzentrationen, in denen sie dort emittiert werden, gar nicht gesundheitsrelevant. Das ist gar nicht das Thema. Ruß ist was anderes, aber der kommt nicht aus der Farbe. Sondern die Konzentrationen sind aber da und sie reichen aus, um diese Fogging-Belege, diese schwarzen Belege zu erzeugen. Und es sind im Übrigen dann auch keine flüchtigen Stoffe, sondern in erster Linie schwerflüchtige Stoffe, die aus solchen Produkten kommen. Das vielleicht zur Erklärung, warum das jetzt bei der Latexfarbe so ein scheinbarer Widerspruch ist. Aber vielleicht zur Latexfarbe an sich. In Bereichen, in denen jetzt viel Feuchte belastet oder auch die eine hohe Wischfestigkeit sein soll, kann man das schon mal einsetzen. Aber wir sind ansonsten auch kein Freund solcher Farben, gar nicht mal unbedingt nur wegen des Fogging-Phänomens, des Phänomens schwarze Wohnung, sondern an Latexfarben kann auch Wasser sehr gut kondensieren und die Farbe nimmt keinerlei Wasser auf, die absorbiert nichts und Ähnliches, was wieder zu dem Thema führt, wenn davor dann ein Schrank steht, kann es schnell verschimmeln, weil dort Kondenswasser entlang der Farbe und der Wand darunter runterregnet.
Also eher für etwas.
Wenn ich da was ergänzen darf, gerne. Also das trifft so ähnlich auch, übrigens auch auf Dispersionsfarben zu. Und deswegen empfehlen wir lieber Kalk- oder Silikatfarben oder auch Lehmfarben, die eben Feuchtigkeit gut durchlassen und somit Bauprodukte auch wieder gut austrocknen können.
Thomas Meinert ist ins Studio gekommen mit einer Frage der Hörerinnen und Hörer oder mit den Fragen der Hörerinnen und Hörer und einer, der dazu passt.
Ja, eine, die auf die ganz vielen Schreckensmeldungen, die wir jetzt gehört haben, passt, nämlich, wenn ich jetzt renoviere, was für Farben nehme ich, wo informiere ich mich, wie finde ich den richtigen Malerbetrieb? Also die Farbe, Lehmfarbe war schon ein schönes Stichwort vielleicht.
Ja, wenn ich das gleich beantworten darf. Ich meine, ich fühle mich immer ein bisschen befangen, weil es natürlich ein bisschen wie Werbung klingt, aber nicht umsonst bilden wir ja Baubiologen aus mit einem umfangreichen Fernlehrgang und so weiter. Und es gibt die baubiologischen Beratungsstellen in ganz Deutschland, an die man sich teilweise auch im Ausland, an die man sich wenden kann und die mit uns in engem Kontakt stehen. Und die wissen dann auch, welche Produkte man einsetzen kann oder mit welchen man sanieren kann.
Noch konkrete Nachfrage: Lehm als Farbe und als Putz, ist das feuchtigkeitsregulierend? Bringt das was?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja inzwischen, Lehm hat sich sehr etabliert die letzten 20 Jahre, kann man sagen. Das ist ja ein traditioneller Baustoff, der seit tausenden Jahren weltweit verwendet wird und jetzt in Deutschland so eine Renaissance durchgemacht hat. Und es gibt heute viele professionelle Produkte von Stampflehm über Lehmsteine, über Lehmputze, über Lehmfarben und so weiter. Ja, aber ich meine, Moriske hat ja schon gesagt, man muss auch bei Naturstoffen immer aufpassen. Es gibt natürlich, das ist jetzt inzwischen am Markt, da gibt es natürlich auch Anbieter, die Produkte anbieten, die Schadstoffe enthalten können zum Beispiel. Und man muss auch teilweise enthalten Lehmputze, zum Beispiel auch vielleicht Strohbeimengungen oder Hanfbeimengungen und so weiter. Das kann natürlich auch schimmeln. Ja, man muss dann auch, das muss man einfach wissen, das muss man einbeziehen. Man darf das nicht wochenlang putzen und es darf dann nicht wochenlang nass sein, sonst holt man sich den Schimmel ins Haus. Man muss dann zügig trocknen. Aber wenn man alles richtig macht, und es ist ja bei jedem Bauprodukt wichtig, auch bei konventionellen Bauprodukten, dann hat man einen wunderbaren Baustoff im Haus, der viel Feuchtigkeit aufnehmen kann, wieder abgibt, teilweise sogar Schadstoffe absorbieren kann und somit zu einem guten Raumklima beiträgt.
Frau Werner hat uns angerufen. Guten Tag, Frau Werner.
Ja, schönen guten Tag. Ich rufe aus Berlin an und ich habe meine Kinder in einer Elterninitiativ-Kita, das ist so ein altes Gebäude, zweistöckig aus DDR-Zeiten. Und da wurde immer, seit Jahren reden die schon darüber, dass es diesen speziellen Geruch gibt. Jetzt haben wir eine Raumluftuntersuchung machen lassen, die dazu geführt hat, dass wir auch noch Kernbohrungen haben machen lassen. Und da war jetzt das Ergebnis, dass es starke Packbelastung gibt durch so Bitumensperrschichten. Und jetzt die Frage im Raum steht, also das Institut, was das jetzt für uns gemacht hat, hat uns geraten, das komplett auszutauschen, hat aber auch gesagt, es gibt die Möglichkeit der Versiegelung. Und jetzt gibt es so unterschiedliche Meinungen unter den Eltern, wie sinnvoll das denn ist. Und jetzt würde ich gerne mal Ihre Meinung dazu hören. Natürlich wollen wir gerade in dem Bereich, wo die Krabbelkinder sind, keine Ausdünstungen im Fußboden haben. Und es gibt auch schon Betreuungspersonen, die Probleme mit Allergien und so weiter haben. Das ist die Frage.
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Was ist da die Lösung?
Ich würde da gerne was zu sagen, weil wir da selbst auch Empfehlungen erarbeitet haben. Teerhaltige Kleber, bitumhaltige Kleber enthalten PAK. Das sind übrigens Stoffe, die man auch, die normalerweise auch aus dem Dieselruß kommen, aus Teer und Ähnlichem. Wie gesagt, will da nicht zu sehr drauf eingehen, aber einige sind eben krebserzeugend, wie das Benzoarbirin, deswegen sind sie auch relevant. Was kann man dagegen tun? Das muss nicht in jedem Fall immer entfernt werden, denn nicht die Konzentration in dem Bitum oder in dem Kleber im Fußbodenbereich ist entscheidend, sondern das, was davon in die Raumluft abgegast, ausgetreten und abgegeben wird. Und da ist oft die Krux, denn nicht unbedingt die Tatsache alleine im Kleber bedeutet, dass er gleichermaßen auch in der Raumluft zu finden ist. Also auf Ihre Frage hin, es gibt gerade auch in Berlin, in einigen Behörden dort ist das erfolgreich eingesetzt worden und auch in Landesliegenschaften, wo man durch eine Versiegelung mit Alutech-Produkten, Aluminiumtapeten oder ähnlichem und dann neuen Fußbodenaufbau, das durchaus in den Griff bekam, dass kein Naphthalin, das ist die Komponente, die die Gerüche übrigens verursacht von den PAK, die riechen sie vor allem so ein bisschen wie Mottenkugeln, die an der PAK riechen sie gar nicht, aber die sind auch da, dann in den Griff bekommen. Es gibt aber ein Aber, weil das keine Dauermaßnahme ist. Entscheidend ist nämlich immer, es ist erstens ordnungsgemäß durchgeführt und zweitens, wie ist die Dauerwirkung? Hält das auch einige Jahre oder reißt die das Aluminiummaterial am Boden im Randbereich denn wieder ein und dann tritt es über die Randfugen wieder in die Raumluft aus. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde Ihnen empfehlen, lassen Sie mal untersuchen, was haben Sie an Konzentration in dem Kleber, in dem Fußboden selbst. A, B, was haben Sie in der Raumluft? Dann melden Sie sich mal bei uns, wir gehen die Ergebnisse durch und dann können wir gemeinsam mit Ihnen überlegen, ob es notwendig ist im Sinne der Gesundheit Ihrer kleinen Kinder, dass es entfernt werden muss oder dass die Versiegelung reicht. Das ist eine Einzelfallentscheidung.
Thomas, eine Ergänzung noch.
Was oft unterschätzt wird, ist einfach das Thema Geruch. Ja, wenn es einfach schlecht, unangenehm riecht, das ist einfach eine psychische Belastung. Das weiß jeder, wenn es stinkt, dann fühlt man sich nicht wohl. Und das sollte man auch im Auge behalten bei solchen Sanierungen und Lüftungsmaßnahmen und so weiter. Es sollte einfach neutral oder angenehm riechen letztendlich.
Mhm. Herr Jordan, also haben Sie noch eine Ergänzung?
Entschuldigung, Lüften ist keine Maßnahme, um das nochmal aufzugreifen. Gern wird von den Kommunen oder gesagt, lüften wir halt stärker. Damit lösen Sie das Problem nicht. Entschuldigung, wenn ich da nochmal kurz einhake.
Kann man damit schon verbessern in der Regel.
Ja, aber nicht das Problem mit der PRK an sich.
Ja. Entschuldigung. Ja, die PRK.
Hat weniger mit dem PRK wahrscheinlich zu tun, sondern ist oft auch so ein Feuchtigkeitsthema, die Geruchsgeschichte. Und ist natürlich unter Umständen getrennt davon, was hier das Schadstoffproblem ist, nicht? Aber das wurde eh bereits angedeutet, das sind ja eher schwerflüchtige Schadstoffe. Da kann man unter Umständen eben verkleiden. Aber das Geruchsthema ist natürlich auch, gerade wenn da Kinder herumkrabbeln, ein Thema und sollte man nachgehen, hat oft was mit Feuchtigkeit, entweder in Bauteilen oder in der Raumluft zu tun. Nicht immer, aber oft.
Mhm. Ja, danke dafür. Thomas Meinert mit weiteren Fragen unserer Hörerinnen und Hörer.
Die Feinstaubdiskussion vom Verkehr her, die kennen wir. Aber Ars möchte Sie gerne mal aufgreifen für Feinstaub in Innenräumen. Da ist ja häufig mehr Feinstaub als in der Außenluft. Kann kommen durch Kamine, Zerfall, Abrieb, vielleicht auch durch Tabakrauch. Also Feinstaub in der Innenluft. Mhm. Wo und wann, warum ein Problem?
Also darf ich wieder vielleicht auf den Anfang machen?
Ja, gerne.
Klar ist das ein Problem. Wenn Sie keine Quellen haben im Innenraum, dann ist die Feinstaubkonzentration in der Regel nur halb so groß wie draußen. Aber Sie haben meistens Quellen. Entweder werden die über die Schuhe wird Staub mit eingetragen. Wir haben dann die schon erwähnten Quellen, die Sie eben hatten, will ich nicht alle wiederholen. Und dann kann es im Einzelfall drinnen höher als draußen sein, die Staubbelastung. Typisches Problem sind da beispielsweise Schulen, wo man in den Klassenzimmern oft den Grenzwert, der draußen so heftig diskutiert wird, in den Klassenzimmern ziemlich oft überschritten hat mit Feinstaub. Und die Quellen sind vielschichtig. Das beste Mittel gegen Staubbelastung im Innenraum sind zweierlei. Erstens regelmäßig reinigen und sauber machen und zweitens regelmäßig lüften, weil in der Regel, wie gesagt, die Staubbelastung, wenn Sie Quellen drin haben, durch Lüften natürlich nach außen auf diese Weise auch ganz einfach wieder verbessert werden kann.
Tabakrauch wurde angesprochen.
Was ich da auch noch tun kann, guten Staubsauger mit HEPA-Filter besorgen, öfter vielleicht mal feucht wischen auch. Das kann natürlich nicht jeder umsetzen, aber wer vielleicht baut oder saniert, Strahlungsheizungen wie Wandheizung zum Beispiel oder ist oft besser als eine Konvektionsheizung, die halt ständig heiße Luft produziert, die dann einen gewissen Luftzug im Raum erzeugt und auch Feinstaub in der Luft gut hält.
Mhm. Ja, vielleicht noch als Ergänzung.
Ja, Herr Jorde noch von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Ja, manche sozusagen versuchen, ihre Wohnung sehr sauber zu halten, indem sie möglichst oft saugen. Wenn sie da einen konventionellen Staubsauger haben, wie es eben schon angedeutet wurde, dann kann es einfach sein, dass sie aus dem Grobstaub Feinstaub machen. Ja, also ich empfehle mal, beim eigenen Staubsauger vielleicht mal bei schräg einfallendem Sonnenlicht zu saugen. Dann sehen Sie mal, was da so hinten bei den Lüftungsöffnungen rauskommt. Der Hinweis mit dem HEPA-Filter ist sehr wichtig und wertvoll. Also bei den Staubsaugern darauf achten, dass da tatsächlich nicht hintenrum ein größeres Problem generiert wird, als wir vorne rum sozusagen sichtbar beseitigen.
Was ist ein HEPA-Filter?
Ein Ultrafeinfilter, der sozusagen einen Teil, bei den guten Filtern einen großen Teil, der Feinfraktion des Staubes zurückhält.
Passt der dann gibt es für jeden Staubsauger verschiedene Filterarten oder braucht man da einen eigenen Staubsauger für?
Naja, also nicht jeder bietet das an, das ist einmal ein Hinweis. Die moderneren Staubsauger haben das oft schon dabei angeboten, entweder als Ersatzteil oder von vornherein eingebaut. Aber selbst wenn sie es drinnen haben, wie immer bei Filtern hat man dann das Problem, dass man den auch warten muss. Das heißt, man muss bei dem dann auch achten, wie ist der beschlagen, wie oft tausche ich ihn, unter Umständen muss ich ihn auswaschen, alle diese Dinge, weil sonst haben sie zwar toll oben als Schild HEPA-Filter draufstehen und trotzdem ist der dann zum Beispiel schon überlastet und produziert ihnen wieder dasselbe Problem.
Also Pflegeanleitung der Hersteller gut beachten.
Ja, auf jeden Fall.
Und da steht sowas oft schon drin.
Dank Corona haben wir einen erhöhten Verbrauch an Desinfektionsmitteln. Kann das auch Probleme machen?
Ja, macht mir große Bauchschmerzen. Wir raten ganz dringend davon ab, im privaten Gebrauch Desinfektionsmittel überhaupt zu verwenden, wenn nicht eine unmittelbare Indikation vorliegt, wenn Sie nicht unmittelbar einen schweren Infektionsfall im eigenen Haus haben. Hat das überhaupt keinen Sinn? Es reicht völlig, wenn Sie mit den konventionellen, möglichst seifenbasierten oder ähnlichen, vergleichsweise harmlosen Putzmitteln Ihre Wohnung reinigen. Vor allem das Versprühen von Desinfektionsmitteln per Spray oder ähnlichen kann tatsächlich zu ernsten Problemen auch bei den Atemwegen führen. Wir raten dringend davon ab.
Also ich würde das gern auch von staatlicher Seite, von uns aus vom Umweltbundesamt ergänzen. Auch wir warten schon seit Jahren, übrigens nicht erst seit der Corona-Krise, aber dadurch noch verstärkt von dem flächendeckenden Einsatz von Desinfektionsmitteln im Haushalt ab. Weil es gibt welche wie chlorbasierte Produkte, die sind massiv gesundheitsschädigend. Es gibt aber auch andere, die Amphotensile, quaternäre Ammoniumverbindung, Formaldehyd und diese ganzen Stoffe enthalten, die bei denen die Wirkstoffe auch Reizerscheinung verursachen können. Und dann ist die negative gesundheitliche Wirkung durch diese Wirkstoffe oft größer, gerade auch bei kleineren Kindern und bei abwehrgeschwächten Personen in den Wohnungen als der vermeintlich positive Effekt. Und man schädigt übrigens dann ja auch nicht nur die eigene Gesundheit, sondern auch die Umwelt, wenn man die restlichen Gebinde dann noch ins Klo kippt und ins Abwasser. Und ein Stichwort vielleicht noch, wenn man unbedingt, es gibt ja auch diverse Desinfektionsmittel, die jetzt überall angeboten werden. Und natürlich ist Alkohol immer ein Mittel der Wahl, aber dem Ethanol, den muss man aber auch nicht teuer in Apotheke kaufen. Es geht auch der Isopropylalkohol im Brennspiritus, der riecht nicht so schön, aber die desinfizierende Wirkung wäre ähnlich. Bei Alkohol ist immer darauf zu achten, Herr Jorde sagte es, um Gottes Willen nicht versprühen, explosions- und feuergefährlich, sondern wenn, dann wischen und auch nicht in 100%, sondern in 70-80% zentiger Konzentration anwenden. Das sind die beste Wirkkonzentration. Aber es gilt die generelle Aussage, man braucht das nicht. Hände waschen, wenn man die Wohnung betritt, Abstand halten und alles. Und lüften, ganz wichtig. Wir bekommen oft Anfragen, wegen der Coronaviren soll ich da etwa zu Hause sitzen und darf nicht lüften, weil es von draußen über die Luft hineingetragen wird in die Wohnung. Und nein, das Gegenteil ist der Fall. Falls Sie sich tatsächlich infiziert haben, merken das nicht, wissen das nicht und niesen in der Wohnung, dann ist es sinnvoll, das sofort nach draußen abzulüften, bevor sich dann andere in der Wohnung abstecken. Von draußen kommen keine Viren in die Wohnung.
Norbert Leimbach schreibt in seiner E-Mail, Asbest wurde bis in die 90er Jahre in Putzspachtelmassen und Klebern verwendet. Wenn er jetzt dann bei Renovierungen wieder freigesetzt wird, dann merkt man das gar nicht. Da braucht man Analysen. Und eine weitere Asbestfrage kommt von Frau Gisela Legener-Pfeiffer. Sie sagt, sie hat in der Nähe eine Loggia mit einem 70er Jahre schädlichen Eternit-Dach. Kann das Asbest freisetzen? Also die Belastung bei Asbest bei Renovierungsarbeiten und auch in der Umgebung Balkone, Loggien, Ähnliches.
Ja, ich fange da auch da, wenn Sie erlauben, mal an, weil wir haben den nationalen Asbestdialog. Wir haben das Problem Asbest, ein altes Thema, wieder neu aufgekommen. Und zwar gerade wegen dieser geschilderten Produkte, die immer noch vorhanden sind im Land, bei denen der Asbest zunächst mal fest eingebunden ist. Das will ich betonen. Da kommt also aus dem Eternitdach, wenn das baulich intakt ist, überhaupt nichts raus. Da kommt auch aus dem Putz, der Asbest enthalten kann, in der Wand, nichts raus. Es sei denn, Sie bearbeiten entweder sowohl das Dach als auch ihren Putz, indem sie dort Löcher in die Wand bohren. Und das ist genau das Problem, vor dem wir jetzt stehen. Was hieß, werden Sanierung alter Gebäude gefordert, aus energetischen Gründen, aber natürlich muss man dann oft auch an die Bausubstanz und unbenommen davon Renovierung in Gebäuden vor 1993, bis dahin durfte Asbest verwendet werden. Das Eternitdach, auf Ihre Frage des Zuhörers oder der Zuhörerin, das Eternitdach nebenan, da muss man sich den baulichen Zustand angucken. Die Tatsache alleine, dass es da ist, führt nicht zu Gesundheitsrisiken. Aber wenn da einer mit einem Kercher rübergeht oder schrabt das mit der Drahtbürste das Moos ab oder ähnliches, dann kann da Asbest frei werden, weil man darf nicht vergessen, diese Dächer liegen 30 Jahre und länger, sind die den Witterungs- und Umwelteinflüssen ausgesetzt und zerbröseln ja auch. Und wenn die ohnehin schon anfangen abzubrechen, zerbröseln, dann müssen solche Dächer übrigens auch entfernt werden, egal ob auf dem Dach oder an der Außenfassade oder als Installationsrohr in den Wohnungen. Bei den Putzen, da kommt es drauf an, wenn Sie nur ein Loch in die Wand bohren, gibt es in der Regel kein Risiko. Bei größeren baulichen Maßnahmen, die der Elektrotechniker dort vornimmt, um Kabelkanäle zu fräsen, da gibt es nach diesem Dialog, den ich erwähnte, aktuell ganz neue Anforderungen, die Sie bitte auch über die Homepage unseres Umweltbundesamtes herunterladen können, auch Verbrauchertipps, was man dort tun kann. Ich kann das in der Schnelle jetzt nicht alles schildern, Entschuldigung.
Eine Frage aus dem Homeoffice von Frau Jungmann in Hamburg. Wie schaut es aus mit Laserdruckern? Sie benutzt ihn jetzt häufiger, er ist schon 5 Jahre alt, aber wirbelt der jetzt durch häufige Benutzung mehr schädlichen Staub auf?
Ja, auch da könnte ich natürlich, Entschuldigung, weil die beiden Kollegen sind ja auch noch da, aber natürlich ist das auch so ein Thema, was das Uber ja seit Jahren beschäftigt hat, Laserdruckeremissionen. Da geht es um Partikel, insbesondere ultrafeine Partikel, die man gar nicht sieht, die kommen aus solchen Druckern, auch gerade ältere Drucker. Und die kommen einmal beim Druckprozess selbst und bei älteren Druckern natürlich auch, hat sich dann auch Tonermaterial im Gerät selbst abgesetzt. Vielleicht sind es auch noch kleine Abriebteilchen von der Mechanik. Und die setzen Partikel frei. Das ist bekannt. Das muss aber nicht immer unbedingt gleich dazu führen, dass dieser Drucker nun entsorgt werden muss, weil es kommt darauf an, das Gefährdungsrisiko ist dann, wenn Sie den ständig in Betrieb hätten, dann würden wir empfehlen, drucken Sie in einem separaten Raum, der separat belüftet werden kann. Wenn Sie den einmal oder zweimal am Tag oder nur dreimal die Woche für eine halbe Stunde anschalten zum Drucken, dann passiert dort gar nichts. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, können Sie auch dort lüften. Aber die gemessenen Partikelkonzentrationen, die man dort gefunden hat, die sind dann nicht höher als das, was Sie an Feinstaub und Partikeln sowieso in der Wohnung haben, um den Begriff von vorhin nochmal aufzugreifen.
Herr Jorde und Herr Schneider, haben Sie da noch Ergänzungen zu bei
Druckern? Ja, ich würde ganz gerne noch zu dem Asbest ganz kurz etwas sagen, weil wir auch immer wieder gefragt werden, wie giftig ist denn das? Also der Asbest selber ist überhaupt nicht giftig, es geht immer um den Staub, der dabei entsteht. Und das ist vielleicht die wichtige Botschaft, weil uns auch Verbraucher fragen, ob jetzt die Möhren verseucht sind, wenn da irgendwo ein Eternitdach im Garten war. Nein, darum geht es gar nicht. Also der Asbest, wie schon angekündigt wurde, wenn er fest eingebunden ist, ist vergleichsweise harmlos. Sobald Sie dann bearbeiten, daran schleifen, bohren, abtragen, zerbrechen, wie auch immer, dann wird es spannend und da muss man sich dann schützen.
Ja, vielleicht noch zu den Laserdruckern. Also wir kennen die Informationen vom Umweltbundesamt ja auch und haben die dann auch entsprechend umgesetzt hier in unserem Büro. Viele stellen ja die Laserdrucker mitten ins Büro und die Feinstaubpartikel wappern dann sozusagen an den Schreibtischen vorbei. Und wir haben den Laserdrucker ganz bewusst, wir haben hier eine Lüftungsanlage und praktisch unter die letzte Abluftöffnung gestellt, außerhalb vom Büro in einem eigenen Raum, um praktisch die Belastung der Mitarbeiter da bestmöglich zu reduzieren.
Eine Frage mit kurzer Antwort, dafür haben wir noch Zeit.
Welche Qualifikationen haben Baubiologen oder was muss ich mir zeigen lassen, wenn ich einen Baubiologen einschalte?
Eine Frage an Herrn Schneider.
Ja, letztendlich ist es bei Baubiologen wie in ganz vielen Berufen, wie bei Medizinern zum Beispiel auch. Es gibt gute und schlechte und seriöse und weniger seriöse. Sie sollten halt immer schauen, dass Baubiologen über eine adäquate Ausbildung verfügen und nicht nur über adäquate Ausbildung, sondern über eine gute Qualitätssicherung. Damit meine ich einfach regelmäßige Weiterbildungen zu verschiedenen Gebieten. Können Sie sich ruhig auch mal erklären lassen, wie bilden Sie sich weiter, wo sind Sie speziell qualifiziert, wie viel Erfahrung haben Sie, vielleicht auch Referenzen sich geben lassen und so weiter. Natürlich können Sie auch direkt bei uns nachfragen, wen wir empfehlen können. Und so ungefähr kann man das vielleicht beantworten.
Wir kommen damit zum Ende unserer Gesprächsrunde am Vormittag. Danke an meine Gäste Heinz-Jörn Moriske, Tristan Jorde und Winfried Schneider. Danke an Thomas Meinert für die Hörerfragen, alle Hörerinnen und Hörer, die Sie gestellt haben oder zugehört haben, alle Kolleginnen und Kollegen in der Technik und am Hörertelefon und an alle anderen, die mitgemacht haben. Nächste Woche ist Christi Himmelfahrt, dann fällt der Marktplatz feiertagsbedingt aus. In 2 Wochen ist Armin Himmelrath dran und er fragt, was bleibt, wenn ich nicht mehr bin? Es geht um die Möglichkeit, das eigene Erbe zu stiften.